Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Weit gereist, Jetlag, trotzdem?
Ich habe Durst.
Durst.
Oh. Durst.
Aber wir können?
Ich trinke viel weniger neuerdings. lass mal.
Ja, dann.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Das klingt immer so, als wären wir nie zu Hause. Also wenn ich unseren eigenen Podcast höre, was ich ja sehr gerne höre, weil ich mich unfassbar gerne sprechen
will, ja.
Bin ich ja nur weg.
Ja.
Und das deckt sich so langsam mit den Erzählungen meiner Frau. Aber eigentlich gefühlt bin ich immer da.
Ja, verstehe ich. Jetzt ist zu Hause ein großes Wort.
Das ist so. Daheim in der Welt.
So, oh, schön.
Die Welt zu Gast bei Freunden. Die Freunde zu Gast in der Welt. Ja.
Naja. Die Welt ist mein Feld.
Auch schön.
War, glaube ich, der Wahlspruch der alten Hapag-Lloyd oder Haddock oder so.
Aber die sind ja auch wirklich überall. Es ist toll, egal wo du auf der Welt bist, irgendwo steht ein Hamburg-Süd-Container.
Ja.
Also überall steht der.
Schön.
Ja, ist schön. Immer sowas Rotes aus so einer Containerwand.
Ja, du warst Tatsache unterwegs.
Yeah.
Du hast den Jetlag halbwegs in den Griff bekommen. Man muss dazu sagen, es war eine Zeitverschiebung von
einer Stunde.
Wow.
Mhm. Was gut war zum Fußball gucken, weil wir waren eine Stunde früher.
Ah, ja. Sehr gut.
Ja. Ja.
Darüber wollen wir heute reden.
Meinetwegen. Und du?
Ja, ich habe natürlich nichts so Spektakuläres, das ist ja klar. Aber ein bisschen habe ich schon dabei. Ich wollte nur mal einen machen, weil ich habe jedes Jahr Angst, dass ich zu spät bin.
Gut. Reifenwechsel?
Reifenwechsel ist auch so, ja.
Geschenke?
Reifenwechsel, wenn man den hinter sich hat, dann kann es mit der Spargelzeit losgehen.
Die Spargelzeit.
Ja, Menschen brauchen Regeln.
Ja.
Es geht in Richtung Spekulatius im Supermarkt und so weiter und so fort.
Okay.
Ja, und deswegen wollte ich nur einmal ganz kurz, damit ich dieses Jahr sagen kann, hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Ja, mehr muss nicht. Ja, mehr muss nicht, aber dass man einfach sagt, wo hast du es denn zum ersten Mal gehört? Also,
ja. Beim Hinrich. Beim Hinrich, direkt in Ohr drinne.
So.
Ja. Gut. Danke.
Ja, sehr gerne.
Jetzt habe ich Hunger. Hast du auch Dominosteine? Und Pfeffernüsse?
Noch nicht. Die Dominosteine, die ich hätte, sind so an den Kanten so leicht gräulich, weißt du?
Gut abgespielt. Schön. Schön.
Ja, na, was ich habe wieder einmal die kleine Rubrik vorbereitet. Ja, also
hatte ich schon wieder vergessen.
Ja, drei kleine Geschichten, die wir gar nicht so lang aufbereiten sollten, weil warum?
Gute Einleitung.
Das erste ist.
Hören Sie nun Nummer 1.
Genau, das erste ist, die Kurzzeitschrift Ips ist wieder da.
Nein. Haben die wieder Urzeitkrebse gefunden?
So, also dir sagt es noch was.
Ja, sicher.
Hast du die noch im Original gehabt?
Also Yps sagt mir was, ob dann die Flussurzeit-Dingskrebse wirklich aus der Yps waren, weiß ich nicht, weil andere haben das dann ja auch gemacht. Ich weiß gar nicht.
Ja, also es ist nicht ganz so schön, sondern der Verlag, dem weiterhin augenscheinlich die Rechte gehören, bringt jetzt zum 50. Dann eine Sonderausgabe raus, aber mit einem Gimmick.
Lustige Taschenbuch, die nicht lustige Taschenbuch, da gab es auch eine Heftvariante Mickey Mouse, oder? Die hatte
ja,
ich viel.
Ja, also diese Gimmicks, diese Beilagen, die gab es dann relativ häufig. Ips hat das schon nach Deutschland gebracht. Das Besondere an Ips, und deswegen fand ich die immer sehr merkwürdig zu lesen als Kind, war, dass die nicht ein Comic waren, sondern ganz viele verschiedene mit, und das waren zumeist Fortsetzungsgeschichten. Und dafür muss man schon ein sehr regelmäßiger Leser sein.
Ist es so wie heute diese Sammelmagazine, wo du dir dann irgendwann die Titanic zusammenbauen kannst? Und das erste Heft kostet nur 1,99.
Ja. Mhm. Das würde ich gerne mal sehen, wie da die Kurve ist zwischen dem ersten und dem, sag ich mal, dritten Heft.
Ich würde gerne mal was Fertiges sehen, aber ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, die haben auch die letzte Hälfte der Titanic nie
produziert. Nein, die produzieren das nicht. Warum? Warum? Aber wenn sie schlau sind, kann man das noch mit dem Ferrari so und so kombinieren.
Ja, und der Fregatte irgendwas.
So, ja. Ja, erinnerst du dich noch an schöne Gimmicks? Übrigens, Gimmick ist Tatsache von denen. Und also haben die nach Deutschland gebracht und hat es immerhin in Duden geschafft, ne?
Ich erinnere, wie gesagt, diese Krebse, Kristalle konnte man wachsen lassen.
Ja.
Das gab, ich bin mir jetzt nicht sicher, diese Detektivsachen, waren die auch von denen?
Ja, oder war das, gab viele schöne.
Also so ein Ding, wo du um die Ecke gucken kannst mit zwei Spiegeln. Ja. Irgendwas mit Lupe auch immer gerne genommen.
Das quadratische Ei?
Nee.
Und das war toll. Da konnte man quadratische Eier herstellen.
Toll.
Das war gar nicht so aufregend zum Schluss. Also man musste ein Ei kochen. Dann pellen
okay.
Und dann
in eine Form.
Ja, und wenn es erkaltet, bleibt es in dieser Form.
Ja, aber genial.
Genial.
Wenn noch ein Spiegel drin ist.
Der Solarzeppelin.
Okay.
Das war einfach eine schwarze Folie, dünne Folie. Und die hat sich dann in der Sonne erwärmt. Und dadurch war dann warme Luft da drin und stieg nach oben. Ja gut, aber no.
Du, hat Harald Lesch auch angefangen, Physik zu verstehen.
Ja. Danach habe ich es ja nicht mehr verstanden. Hm. Das war meine erste.
Aber es gibt nur soll nur ein Heft geben. Also die legen nicht neu auf.
Ja, ich glaube, das ist ein Testballon. Aber das gibt es ja immer mal wieder. Ich weiß, dass irgendjemand auch Tritop die Rechte erworben hat, das mal wieder auf den Markt geschmissen hat. So. Ja, Langnese ist relativ erfolgreich mit Brauner Bär und solchen Sachen. Flutschfinger.
Ich habe mal gelesen, dass jemand für relativ kleines Geld, ich glaube 1 Million, die Marke Montclair mal erworben hat. Und dann das Erste, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich verbreite das einfach ungefiltert.
Ja, sehr gut.
Das Erste, was gemacht wurde, war, weil die Qualität war so wie alle anderen Kleidungsstücke auch auf dem Markt, hatte ich von 100 Euro auf 1000 Euro gemacht. Und irgendwann hatten das prominente Leute an, also über Jahre natürlich,
jetzt sehr schnell.
Und irgendwann ist es das Ding, was es heute ist. Nach wie vor super teuer, super begehrt in gewissen Kreisen und eine extremst erfolgreiche Marke.
Ja.
Pricing.
Aber ich habe gehört, dass du weite Teile deines Hauses aus diesen Supreme-Stein gebaut hast.
Genau.
Ja. Aber damit man es nicht sieht, mit immer nach innen.
Ja, gut. Man muss ja zeigen, was man hat und nicht.
Ja, genau.
Und mit Moncler-Jacken ausgeweist.
Als Dämmmaterial.
Ja.
Sollen sehr gut sein.
Sehr gut. Ja, es wurde mir dann ein bisschen zu günstig. Irgendwann habe ich Grey Goose-Jacken genommen.
Ja, das ist gut.
Ja.
Was Lebendiges muss ins Werk. Ja, wie beim Deichbau. Schön.
Deichgraf. Also in meinem nächsten Leben würde ich gerne Deichgraf werden.
Ja.
Ist das geil. Bist du auf Partys, was machst du so? Deichgraf.
Ist ja, gut, gleich vorne. Aber ist das, also das ist doch so wie Makler oder sowas,
ja,
Journalist.
Ja,
also ja. Aber da mal los.
Ne, ja, genau, nur einen Deich finden. Ey, finde ich super.
Ja, aber ich würde mir dann irgendeinen, weiß ich was, einen langen Lodenmantel oder sowas. Also irgendwas muss auch optisch so sein, dass man sagt, siehst du den da hinten? Der sieht komisch aus, ja, der ist Deichgraf.
Nicht ansprechen. Nicht von hinten nähern und so, ja.
Finde ich gut. Das Zweite, was ich mitgebracht habe.
Was ich nicht werden will, ist der Graf von Unheilig. Aber Deichgraf ist gut.
Ach ja, der ist. Ich hatte das immer falsch verstanden. Ich habe immer unsäglich gelesen.
Ja gut.
Wenn nicht gut.
Entschuldigung. Nummer zwei.
Nummer zwei, genau. Und zwar ist das eine Meldung, die vor, nicht topaktuell, aber die mir trotzdem irgendwie viel Spaß gemacht hat. Sam Altman, der CEO von ChatGPT, hat mitgeteilt, hast du das gelesen?
Nein. Was hat er gemacht?
Höflichkeit ist schadet der Umwelt.
Ja, verbraucht zu viele Daten wahrscheinlich.
Genau. Nicht Bitte und Danke sagen in den Prompts, weil das ist wieder Rechnerleistung und die muss ja irgendwie und deswegen ist und das finde ich, wir sprachen abseits des Mikrofons über schöne Tattoos.
Mhm.
Höflichkeit ist Umweltzerstörung, finde ich gut. Also so.
Ja.
Also man kann das noch schlanker formulieren, aber genau. Die These ist ganz, ganz schneidig.
Smash Höflichkeit.
Ja, und wenn wir uns überlegen, dass KI nicht unerheblich Teil unserer Kommunikation wird, ich finde ja grundsätzlich, es ist zu warm, gesellschaftlich zu warm, und wir gehen einfach zu freundlich miteinander um. Da.
Das mit der Wärme warte noch mal ein paar Wochen.
Ja, stimmt. Aber ich finde, da hat Herr Altmann also wirklich die Wunde in die Finger.
Ja. Ja, ja. Das ist auch so eine grundmenschliche und ich glaube ein bisschen naive Vorstellung, dass nur wenn wir nett zu den Maschinen sind, die dann auch automatisch nett zu uns sind. Ich glaube, so funktioniert die Welt tatsächlich nicht. Aber ich schreibe ab und zu auch mal Prompts und die sind doch eher wortreich, weil ich das aber auch will, dass die Maschine viele Attribute will. Aber das bitte danke gehört nicht zur Story. Ne?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen kindisch und leicht anarchistisch veranlagt. Ab jetzt bedanke ich mich immer.
Ja. Du Umweltteufel. Ja.
Und ich googelte das kurz, weil ich diese Nachricht so lustig fand. Und ich las das komplette Gegenteil. Nämlich, dass es wichtig ist, höflich und freundlich zu sein, weil der Algorithmus auch darauf programmiert ist, so wie du sagst, komplexere Sätze anders zu beantworten, als wenn da nur ein Wort drin steht.
Naja, und es ist ein selbstbefruchtendes System. Wenn du nett zum Algorithmus bist, merkt der Algorithmus, es hilft, nett zu sein.
Genau.
Andererseits, bei E-Mails sehe ich das anders. Also ich finde, bei E-Mails sollte man jegliche Begrüßungs- und Abschiedsformeln einfach weglassen. Man muss einfach sagen, was man will. Also meine ich wirklich. Also wenn du Leute kennst, sagen wir es mal so, wenn du Leute neu kennenlernen möchtest und die anschreibst, kann man das gerne blumiger machen. Wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe und sage, lieber Hendrik, ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt und die Sonne scheint und bei mir ist es auch super.
Ja.
Dann kommt schwulstig danach noch, was ich ungefähr möchte. Dann verstehst du das nicht, dann schreibst du zurück und so. Ich sage, Hendrik, wann essen? Kann man es Hendrik sogar auch noch weglassen? Wann essen? Das finde ich bei E-Mails durchaus, bei WhatsApp und so geht das ja.
Das ist eben, das wollte ich gerade sagen. Ich kenne jemanden, der bei WhatsApp sämtliche Höflichkeitsformeln ständig nutzt. Also mit Wahnsinn. Lieber, dann Komma, dann Absatz.
Und herzlichst ihr?
Mit freundlichen Grüßen.
Ja. Nee. Medium verpasst, würde ich sagen. Schreib einen Brief.
Ja. Ja, und ich habe auch einen, der hält das, glaube ich, für extremst lustig, aber so, der schreibt immer als Absender ich.
Das finde ich gut.
Ja.
Obwohl erwiesen ist, dass E-Mails ab einer gewissen Länge einfach nicht die Wirkung entfalten, die sie entfalten sollen. Also alles, was, glaube ich, über 3 Zeilen geht, geht die Rate massiv runter, was denn, also an Aufnahmefähigkeit, was da noch kommt. Meine E-Mails, ich versuche sie auf 2 Sätze zu reduzieren. Darum geht's, das will ich. Oder das wäre Ihre Frage, das beantworte ich. Wirkt bei Menschen, die mich nicht kennen, meistens unhöflich.
Nein.
Doch.
Und weißt du, was die dann glauben?
Dass ich unhöflich bin?
Nee.
Dass ich KI bin?
Dass du es mit ChatGPT geschrieben hast. Ja, das ist
das. Ah, herrlich. Das ist übrigens jetzt der neue Vorwurf, ne? Der neue Mobbing-Vorwurf. Die E-Mail ist doch mit KI geschrieben.
Also, ich hatte innerfamiliär gab es eine Prüfung, eine universitäre Prüfung und ein Kolloquium. Das heißt, da wurde Kolloquium ist ja, dass man die Abschlussarbeit dann verteidigt gibt. Das heißt das, glaube ich, auch in manchen Studiengängen. Und die Fragen gingen eindeutig in die Richtung, ob dass dort niedergeschriebene Wissen nicht KI generiert war. Also nicht sprachlich, da sind auch die Studierenden heutzutage schlau genug. Aber wo sie dann nochmal in die Tiefe gegangen sind, um zu gucken, ob dieser oder jener Begriff auch durchdrungen wurde oder ob der nicht so reingepurzelt ist.
Macht ja auch. Also ist ja auch gut.
Ja, finde ich auch.
Ein bisschen was müssen wir selber auch noch kennen. Ich habe sogar jetzt das Gefühl, dass Rechnen können gar nicht schlecht ist, obwohl man einen Taschenrechner hat, steht zur Verfügung hat. So ein bisschen. Ich kann ja nicht gut rechnen, ich kann gut schätzen. Also so 10 durch 2 ist ungefähr, müsste zwischen 4 und 6 liegen.
Ja, in der Nachkommastelle wird es dann eng, genau. Bei komplexeren Sachen.
Genau, aber so ungefähr zu wissen, da ja. So schwer ist das, das ja. Geht schon.
Also wenn man fragt, was ist die 7. Wurzel aus, dann zu sagen, müsste so Richtung Dienstag gehen, ist halt...
Bei Regen.
Ja, so.
Ja. Ja. Nummer 3.
Eine wunderbare, für uns gänzlich unnütze Information, ich wollte es nur trotzdem loswerden. Und zwar eine Veranstaltungsreihe namens Love at the First Slide. Also, es geht darum, ich finde es erst.
Das können 2 Sachen sein. Das könnte einmal irgendwas mit Rutschen zu tun, so ein Rutschwettbewerb sein oder ein Speed-Dating für BWLer.
Ja, Speed-Dating ist das richtige Stichwort, aber nicht für BWLer. Aber das ist, ja, genau, es geht um solche Slides, also wir reden über PowerPoint.
Ja.
Und zwar geht es darum, dass man sagt, dieses ganze Speed-Dating und so, dass man sich in 6 Minuten, 3 Minuten, weiß ich was, und man ist der Größte und so, dass das nicht so richtig funktioniert und auch für viele Leute, die vielleicht nicht so extrovertiert sind, auch ein echtes Problem ist, also sich am Abend 20 Mal anzupreisen.
Richtig, ja.
Ja, und deswegen gibt's dieses neue Format, bei dem Freunde 6 Minuten Zeit haben in einer Location, die voll ist mit Freunden und potenziellen Partnern, Partnerinnen, eine 6 Minuten PowerPoint über ihren Freund an die Wand zu schmeißen. Mit whatever, Kinderbildern, peinliche, weiß ich was.
Oh, das ist süß.
Ja, das oder? Ist süß, und dann preisen die 6 Minuten ihren Kumpel, ihre Freundin an. Und dann kann man kleine Kärtchen irgendwo reinschmeißen und sagen, den würde ich gerne mal kennenlernen.
Gibt es schon eine Erhebung, wie viele Freundschaften da zerbrochen sind und wie viele neu entstanden sind?
Nein, aber das hat in Berlin angefangen. Ich bin mir relativ sicher, dass das von woanders herkommt, aber egal, in den Aquahöfen. Und ist inzwischen auch in andere Städte geschwappt. Also in München, Köln und Hamburg gibt es das auch.
Witzig.
Ich finde das schön.
Es wird eine kurze Phase geben, in der das ernsthaft betrieben wird.
Ja.
Und dann wird es von so blöden Männern, wie ich das jetzt wäre, der da auch hingeht und sagt, mal gucken, wen ich hier heute kennenlerne. Ich brauche ja nicht, aber ich guck mal, wird das torpediert werden.
Ja, ich glaube auch, dass das Format selber so lustig ist.
Dass es nicht zum Ziel kommt, aber es ist ein super Abend.
Ja, und dass Leute sagen, ich suche niemanden, aber ich gucke mir das an, weil es geil.
Cool.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie Reels gucken, weißt du, du kannst ja.
Stimmt.
So ein bisschen, mach mal weiter.
Und da wird es mega Sachen geben. Es wird fantastische Präsentationen geben. Und so, wo man sagt, dazwischen. Ja, super. Gut.
Ja, das waren meine 3 Kleinen.
Sehr schön. Oh, da könnte ich aber auch 3 Kleine machen. Es gibt ja einen Konkurrenz-Podcast. Wir stehen in direkter Konkurrenz.
Ach ja, das soll jetzt ein 2. gekommen sein.
Genau, habe ich auch gehört. Müssen wir mal gucken.
Ja, das hätte ich nicht.
Tiere, die es geschafft haben, macht ja einen Podcast.
Ja.
Mit einem Bremer und einem Hamburger.
Ja.
Und mir sind 2 Tiere auf meiner kleinen Reise über den Weg gelaufen und ich ergänze durch immer eine 3., die ikonisch, und vielleicht fallen ja auch noch welche ein, die ikonischen Bezug gewonnen haben zur Region. Ich fange an mit einer Robbe im Hafen von Hörnum
auf
Sylt.
Ja.
Die Willi genannt wurde. Die kam immer in dieses Hafenbecken geschwommen, da ist auch so eine Fischbude und man konnte dann immer, sagt man immer, einen noch für Willi und dann kriegt man so einen Matthias rüber und der kostet dann, weiß ich nicht, 3, 5, 1 Euro und dann wirft man den da rein und Willi frisst.
Und das tut er wirklich?
Ja. Okay. Willi gibt's glaube ich nicht mehr, weil man hat erstens festgestellt, Willi ist gar kein Willi, sondern eine Wilhelmine. Willi dürfte aber mittlerweile verstorben sein und seit 2017 begleitete Willi aber dann noch Sylter, eine andere Kegelrobbe. Willi ist tot, genau, und Sylter besucht weiterhin den Hörnumer Hafen. Komisch, er oder sie wird da ja gefüttert.
Ja, wer hätte das gedacht?
So, das ist direkt, wenn du Hörnum auf dem Hafenparkplatz fährst, ist da die Fischbude und direkt vorne kannst du das dann in die Ecke. Und meistens ist er sie auch da, hab sie auch schon 2, 3 Mal gesehen.
Okay.
So etwas gibt es natürlich around the world.
Nee.
Und ich bin ja stolzer Besitzer eines 4-Beiners.
Ja.
Und auch eines schnellen 4-Beiners. Und
eines potenziell schnellen 4-Beiners, denn du bringst ihn ja nie, ob des Wettverbots ja nie zur Rennbahn.
Genau. Das hätte ich eigentlich da nochmal. Also offenbar gibt es Hunderennen immer noch in Irland und auch in England. Es gibt ja hier auch Hunderennen, nur du darfst halt nicht drauf wetten. Aber ich fuhr dort die Straße entlang, aus, ich weiß gar nicht mehr von wo nach wo. Und auf einmal stand rechts in einem Park eine Hundestatue.
Ja.
So in Bronze, so richtig so ein stolzer Windhund.
Ja.
So ein Greyhound. Und ich habe zu meiner Fahrbegleitung gesagt, bitte einmal umdrehen, ich will mal eben da gucken. Und ich habe Mick the Miller kennengelernt. Mick the Miller ist sozusagen der heiße Scheiß an Rennhunden, in der Zeit von 1928 bis 1932, glaube ich. Und der hat so viel gewonnen wie kein anderer Greyhound. Ich zeige dir das Bild kurz. Das ist die Statue.
Ein Windhund.
Windhund. Ja, genau. Und Mick the Miller scheint der, wirklich der erste Superstar im Windhund-Game gewesen zu sein. Dieser Ort ist unfassbar stolz darauf, weil der da irgendwie mal durchgelaufen ist oder geboren wurde oder auf jeden Fall hat es gereicht für eine sehr schöne, sehr große Statue auch. Also der ist jetzt nicht so, der ist schon also lebensgroß plus X. Den fand ich toll. Ich kann die ganzen Derbys jetzt aufzählen, das ist glaube ich langweilig, aber er hat schon ein bisschen was gewonnen und steht halt, wie gesagt, heute wohl noch in einer gewissen Linie. Das ist Nummer 2 und Nummer 3, finde ich so witzig, weil es ähnlich wie die Robbe geht, es ist um ein Meerestier. Und zwar ein Delfin.
Ja.
Und dieser Delfin ist in der Stadt Dingle daheim gewesen. Und Dingle liegt an der Westküste Irlands, am Wild Atlantic Way. Nett. Ganz, ganz nett. Ganz schön. Auch eine Nacht übernachtet und der. Der blöde Delfin heißt Fungi.
Mhm.
Und Fungi ist halt ein Delfin. Das war's. Und der ist einfach da in die Bucht regelmäßig reingeschwommen und hat jetzt auch eine Statue bekommen, die auch das Shownotes.
Och, süß.
Ist halt ein Delfin.
Ja.
Was lustig ist, man kann sich draufsetzen, wenn man von vorne ein Bild mit der umgedrehten Kamera macht, sieht es aus, als würde man mit Fungi wresteln.
Oh.
Gibt es natürlich kein Bild von mir, auf dem ich das warum gemacht nicht? Habe.
Gibt es denn Bilder von dir, wie du den schiefen Turm von Pisa aufhältst oder sowas?
Ja.
Sehr gut.
Genau. Also Fungi, Miller, Mick the Miller und Sylter beziehungsweise Willi sind die Viecher im besten Sinne gemeint, die mir kürzlich über den Weg liefen, obwohl das Sylter-Ding habe ich mir noch dazu sozusagen erinnert. Aber der Delfin Fungi, da habe ich erstmal 5 Minuten drüber gedacht, weil was hat der mit Pilzen zu tun?
Aber
Pizza. Pizza, genau. Naja, seit 2020 ist er nicht mehr zu Gast gewesen im Hafen. Man geht davon aus, dass er verstarb, weil er ist 1983 zum ersten Mal gesichtet worden. Tja.
Stehe ich.
Tja.
Ich kann nur sagen, die Lokalzeitung von Lübeck vermeldet für heute zum wiederholten Male, das ist der Sommergag, dass ein Wal vor Travemünde gesichtet ist.
Ja, Schweinswal hoffentlich. Kein Orca oder Blauwal.
Orca wär ganz interessant, ja. Genau, ein Pottwal.
Da braucht ihr, ja. Ja, diese drei, also Mick the Miller fand ich echt cool, weil, ja, wie gesagt, ich sehe da großes Wachstumspotenzial meines Vermögens, wenn das mal möglich wäre mit den Hundewetten, aber ja. Und der Delfin Fungi.
Ich bin bereit, lass uns da eine Bewegung.
Weiter auf die Suche gehen.
Ja, nee, das auch. Na, ich habe das gerade mal parallel aus Jux eingegeben, ungewöhnliche Tiere, die so. Und es gibt erstaunlich, also ich habe hier eine Liste gefunden, wirklich ganz spontan. Wenn man tiefer geht, wird man sehr viel finden. Augenscheinlich mögen wir solche Geschichten. Hashtag Sommerloch.
Naja,
der Kaiman Sammy vor 30 Jahren, weiß nicht, ob das noch was sagt.
Nee.
Da behauptete ein Mensch, dass er einen Kaiman in irgendeinem See gesehen hat, weil der Besitzer den am Dormager Baggersee hat.
Doch, Dormagen.
So. Genau. Und dann haben die dieses blöde Viech einen Sommer lang gesucht.
Was war das noch?
Den gab es gar nicht.
Ah, gab es den gar nicht oder war das eine Katze oder
doch,
so?
Den gab es doch. Ich weiß es nicht. Aber das war auch eine Wahnsinnsgeschichte. Dann haben wir natürlich den Problembär Bruno.
Ja.
2006. Das ist alles nur, was ich hier einmal ganz kurz. Und ich erinnere mich auch, die nächste Geschichte in Hamburg, der Schwan Petra, der verliebt war, der hatte sich in ein Tretboot verliebt.
Stimmt, und dann ging es im Winter irgendwie raus und dann musste man
Aber das ist ja Sommerloch.
Kann man das nur noch kurz einmal abschließend sagen? Sowohl Willi als auch Sylter, als auch Fungi, als auch Mick, weiß ich nicht, der ist ja noch einigermaßen artgerecht behandelt worden, sind halt alles verhaltensauffällige Viecher.
Ja, klar.
Also die. Aber wir finden das ja süß, wenn die sich so zutraulich verhalten.
Ja.
Das hast aber auch zur Folge, dass man aus Dingle heraus sehr viele Exkursionen auf dem Wasser unternehmen kann, um Delfine zu sehen.
Dingle hört sich so ein kleines bisschen an wie ein Ortsteil einer Gemeinde am Niederrhein, aber.
Ja, ja. Aber ich kann gleich noch zu Dingle was erzählen.
Genau. Das, ich wollte dir gerade den Ball leicht zuschieben.
Aber dann mach doch erstmal hier nochmal den Trommelpeter an. Oh. Dann machen wir es jetzt so rum.
Das ist. Du oder ich? Ich habe auch einen Trommelpeter.
Dann mach du erst den Trommelpeter.
Sicher?
Ja, klar.
Hey! Trommelpeter! Gib mir mal ein A-Moll, bitte! Nochmal, bitte! Das ist er!
So, das ist er. Ich bin allerdings, weil ich von deiner Rubrik so begeistert war, bin ich dort, habe ich in meinem musikalischen Gedächtnis gekramt. Und ich fand dann ein Lied, das ich, als es mir einfiel, ab da ein Ohrwurm hatte. Das ist wirklich zum Teil dann auch nervig, aber kriegt man hin. Und zwar ist es ein Lied von jemandem, von dem man nicht, oder da rechnet man nicht mit, dass er auch solche Stücke komponieren kann. Und zwar ist er an sich bekannt geworden für
Morricone. Spielen wir das Lied vom Tod.
Ennio Morricone. Ja, und so weiter und so fort. Also
der Zug fährt weg.
So, ja, der Sohn mit dem Vater auf den Schultern im Sonnenuntergang.
Ja.
Ja, Italo-Western.
Yes.
Zum Teil gar nicht so aufwendig produziert, also sehr lang, aber nicht so aufwendig produziert. Aber er hat auch ein Stück geschrieben, 1971, ein Soundtrack für einen ganz anderen Film namens Sacco und Vanzetti.
Wie?
Sacco und Vanzetti.
Okay.
Das Lied geht so. Das ist die kaum zu verhindernde John Bass, 1971, eine Ikone der Protestbewegung. Ich habe ältere Geschwister und bin zum Teil mit dieser Musik sozialisiert worden und ich habe mich aus diesem Loch herausgearbeitet. Also der Text ist, here's to you, Nicola and Bart, rest forever here in our heart und jetzt sozusagen, the last and final moment is yours, the agony is your triumph. Und das die letzten beiden Zeilen sind sozusagen aus dem politischen Abschiedsbrief von Bart. Und dabei handelt es sich um, also bei dem Film handelt es sich um eine Aufarbeitung eines historischen Ereignisses, das sich in einer Tat von 1919 erstmal so, oder es hat eine Tat 1919 gegeben, nämlich ein Raubüberfall auf die Lohnbuchhaltung einer Schuhfabrik in Massachusetts. Und dort sind eben Sacco und Vanzetti, zwei Einwanderer aus Italien in die USA verhaftet worden und ist in einem Prozess gemacht worden. 1921 wurden sie erstmalig zum Tode verurteilt, dann ging es immer weiter und Tatsache dann 27 hingerichtet.
Gab es da nicht auch ein Supreme Court Urteil?
Es gab ein Supreme Court Urteil, aber ich weiß nicht, ob es, ich glaube nur auf Staatsebene.
Okay.
Und dieser Protest zu dem Prozess, also es war ein, so muss man heute sagen, ein Justizirrtum. Die sind auch relativ spät, nämlich in den 80er Jahren, sind die dann mal rehabilitiert worden. Das ist einerseits natürlich eine ganz schöne Geschichte, andererseits für die beiden ein Hauch zu spät, muss man sagen.
Ja, irgendwer wird es ihnen sagen. Irgendwo.
Davon gehe ich aus. Und das ist eben ein Film von Giuliano Montaldo und das ist der Soundtrack dazu, den eben dann Ennio Morricone gemacht haben. Aber diese Bewegung, also es gibt zwei ganz lustige Sachen dabei. Zum einen, es gab schon 1920, 21 zum parallel zum Prozess gab es eine große Protestbewegung, vor allen Dingen in den USA. Und dann 1927 anlässlich der unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung wieder. Weltweite Proteste mit mehreren 10.000 auf jeder der einzelnen Demonstrationen weltweit, von Europa über Südamerika bis nach Australien. Eine der größten Demonstrationen in der Weimarer Republik zur Freilassung der beiden. Okay. Und in Hamburg mit Ausschreitung mit 6 Toten. Also wirklich weltweit. Und zwar, weil es Komitees gab, die das relativ gut organisiert haben. Also das war ein Anlass, der es auch verdient hat, muss man so sagen. Aber auch extremst gut ausgeschlachtet und organisiert. Hintergrund überhaupt dieses Prozesses war zum einen, das muss man wohl sagen, Fremdenfeindlichkeit, wie man das ja in Wellen auch in den USA immer wieder hat. Trifft ja immer sozusagen eine Gruppe, die gerade dran ist. Also wenn man so den Film Gangs of New York, dann geht es da die Iren gegen die, weiß ich nicht, so. Und da, so, und da, das war eben die Zeit, als es gegen Italiener ging. Und das, es hat 1919 in den USA die erste Verhaftungswelle mit über 40.000 Menschen, die dort an einem Wochenende verhaftet wurden, Anarchisten, Linke, und die verdächtigt wurden, insgesamt 150.000 Verhaftungen. Das Ganze nannte sich Red Scare.
McCarthy, oder? Nee, der war später.
Nee, der war später, aber das ist, also es ist
ein Vorläufer davon.
Ein Vorläufer davor, und unter Präsident Wilson und Hoover. Mhm. Der FBI-Gründer, der war an der Geschichte schon beteiligt. Und diese Red Scare wurde eben ausgelöst durch die Oktoberrevolution in Russland und dann eben das Übergreifende in Europa. Und davor hatten die Amis Angst, und deswegen kam diese erste Verhaftungswelle.
Aber McCarthy war dann, glaube ich, war das Kennedy, Johnson, nee, vorher, vor Kennedy.
Ja, weiß nicht.
Aber das kam noch mal, glaube ich, dann.
Ja, das gab es nochmal, und dann gab es das eben in den 50ern, dann diese zweite Red Scare-Welle. Und ganz offensichtlich war es ja in den 70er Jahren so, dass man sich überlegt hat, dass man damit einen kommerziell erfolgreichen Film machen kann. Hm. Zu Recht. Sehr erfolgreich. Und dieses Lied ging dann auch nochmal um die Welt. Der Film hat immerhin auch in Cannes Preise abgeräumt. Und die DDR, das ist ganz lustig, finde ich, die hat sich überlegt, Mensch, da muss man doch was draus machen. Und hat sich eine Dame gesucht, oder der Ostblock, die in den USA die Nachfolgerin ist. Also eine Bürgerrechtlerin, die auch wieder im Gefängnis sitzt und so weiter. Angela Davis hieß die. Der hat man höchstwahrscheinlich auch nicht nur gut mitgespielt, aber also der Vergleich hinkte doch sehr. Aber es gab in der DDR staatlich gesteuerte Solidaritätskomitees, und die Kinder mussten für Angela Davis sammeln und so weiter. Also DDR-sozialisierte Kinder werden mit dem Namen viel anfangen können. Und die kam dann frei und wurde in der DDR ein Weltstar.
Klasse.
Und deswegen ist dieses Lied, also dieses Nicola and Bart von John Baez, ganz viele Leute haben das gesungen. Gibt es auch auf Deutsch von Degenhardt und so. Wird nicht besser, offen gestanden. Dalia Lavi und so. Also es haben viele dann gesungen. Und mir ist das, für mich ist das Kindheit- und Jugenderinnerung, weil ich von den Kindheitserinnerungen, weil wir das ist ja, eignet sich hervorragend, um mit einer Gitarre begleitet zu werden. Und wir sangen das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch am Lagerfeuer. Und hatten selbstverständlich überhaupt keine Ahnung, um was es da ging.
Aber das fügt sich später dann.
Ich war mir in meiner kindlichen Vorstellung war mir relativ klar, dass Nicola natürlich eine Frau ist und dass die deswegen, das waren ein Paar, die beiden.
Logisch. Na? Ja. Und voll romantisch.
Voll romantisch, genau, irgendeine Liebesgeschichte. Naja.
Sehr gut.
Das war.
Gehört habe ich es, glaube ich, auch schon mal. Also, wir haben jetzt nicht gänzlich unbekannt, aber weder Lagerfeuer noch Gitarrenbegleitung noch ganz die Zeit sind es bei mir, ja. Aber.
Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo es die Musik von Ennio Morricone, ganz eine wirklich nette oder sehr coole Veranstaltung, die spielten ein großes Orchester mit einem großen Chor, also wirklich konzertant, spielten Greatest Hits sozusagen. Und dazu wurden auf einer großen Leinwand die entscheidenden Szenen des Films eingeblendet. Und das war ein Orchester, dem dieses Lied nun ganz besonders am Herzen war. Und deswegen war das deren letzte Zugabe. Aber, und das war nicht spontane Gefühlsregung, sondern wir wurden explizit dazu aufgefordert, wir mussten alle aufstehen und es alle miteinander singen. Und das war schon...
Ein bisschen heulen
Gänsehäutig.
Wäre auch nicht schlecht.
Ja, wir haben, genau, wir haben diesen 100 Jahre zurückliegenden Justizirrtum umfangreich beweint.
Wunderbar.
Ja, aber ja. Trotzdem ein schönes Lied.
Ja, aber das wahrscheinlich noch lebende Pendant von Morricone ist wahrscheinlich Hans Zimmer.
Ja.
Also der ist ja wirklich bei, was der alles gemacht hat. Und der tut ja auch mittlerweile, weil sonst auch langweilig zu Hause.
Ja.
Gibt's ein, das müsste ich, ne, das mache ich vielleicht nächstes Mal, wie es zu König der Löwen kam. Zu der einen Szene, zu der Startszene, weil ich glaube, er wurde nicht fertig und deswegen hört die relativ ungewöhnlich auf und so. Also das, viele Dinge, die man ja in Filmen sieht und auch, also die eine Herkunft haben, haben ja irgendwie dann eine skurrile Erläuterung.
Ja. Hans Zimmer, klar, der ja auch, der ist, glaube ich, ist der Deutscher oder nur deutschstämmig?
Deutsch. So was. Auf jeden Fall stammt er deutsch.
Ja.
Aus deutsche Lande.
Ja, und das ist, ich hatte es ja schon mal erzählt, von Zeit zu Zeit spielen wir zu Hause Hipster. Hitster, nicht Hipster.
Könnt ihr auch machen.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. So, und wenn ich nicht weiß, sage ich entweder Hans Zimmer oder John Williams. Bei einer von beiden ist es was? Immer.
Ja, ja. John Williams war der Star Wars-Typ, ne?
Das lassen wir dann. Doch, ja. Aber, also ich war gerade bei natürlich Indiana Jones.
Ah, okay.
So, aber.
Star Wars.
Jurassic Park.
Ich bin kein Star Wars Fan.
Ja.
Ich hab's noch nicht, die Rubrik wird gleich nochmal aufgemacht. Aber ich fuhr ja durch Irland.
Ja.
Und ich habe das nie geguckt. Ich finde das auch, ich will das auch nicht gucken.
Star Wars?
Ich will das nicht.
Ja.
Man kennt natürlich die Sachen, die man so kennt. Das ist ja so populär, dass man...
Da einigen wir uns erstmal auf die Anzahl der Filme, die es gibt.
So, da kommen wir jetzt nämlich schon zum des Pudels Kern.
Ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Drei.
Was
drei.
Ist mit dem? Und dann gibt's nochmal drei.
Keine Ahnung, der Rest und dann ist Fleischflederei, das so. Zählt alles nicht.
Und es gibt nämlich eine Insel an, vor der Westküste Irlands, die heißt... Michael Skelling oder Skelling Rock irgendwas. Und auf dieser Insel wurde ein Teil von irgendeinem dieser Star Wars Filme gedreht und ich fragte meine Begleitung, der sich da ganz gut mit auskennt, also was ist denn da? Ja, irgendwie Anakin hat sich da zurückgezogen, um dazu, ich sag's mal, zu meditieren. Irgendwie kriegen manche Leute gerade ganz dolle Schreikrämpfe. Man kann auf diese Insel auch mit dem Schiff fahren, aber so gefühlt nur alle, also 8 Tage im Jahr und wenn das Wetter wirklich gut ist, da kam George Lucas auf die Idee zu sagen, da die Insel da hinten, dieser Felsen im Wasser, da will ich das drehen.
Ja.
Ist toll.
Ja.
Michael Skelling heißt die, glaube ich. Ja. Und das war der einzige Bezug zu Star Wars. Wahrscheinlich so ein Star Wars-Fan würde jetzt hier komplett ausrasten und sagen, weißt du, die Szene da und das war alles genauso. Kann ich nicht. Skelling Michael, so heißt diese Insel. Und da soll eben Star Wars, Teile von Star Wars drauf gedreht sein.
Ja.
Meinetwegen.
Genau. Nein, also ich fand diese drei Teile, die haben mich ja relativ früh erreicht und ich fand die irgendwie wirklich gut und fesselnd, so als Theologie. Ja.
Sind die ersten drei oder sind das 4 bis 6? Das habe ich schon auch nicht verstanden. Das ist für mich schon wieder zu hoch.
Die haben ganz viele Prequels gemacht.
Na, gut.
Ja, ja, so war das. Also irgendwie.
Es gibt zu wenig Kampflieder heutzutage. Wir brauchen mehr Kampflieder.
Reiz mich nicht.
Ich,
Du kannst die nächsten 24 Wochen alles.
Alles Kampflieder.
Von Hannes Wader singt Arbeiterlieder bis Revolutionslieder 1848. Mhm. Du hast hier gerade eine Kellertür aufgemacht.
Im Keller habe ich die Kellertür aufgemacht, ja. Ich erinnere noch, dass es bei der Nelkenrevolution in Portugal ein Lied gibt, was dann im Radio gespielt wurde und dann wussten alle, dass es losgeht und so. Ja. Also finde ich toll.
Das waren aber die Falschen, die es gespielt haben.
Ja, die wussten nicht, dass es...
Die Obristen.
Ja, aber trotzdem. Also dass es irgendwie solche Liedcodes gibt in der Mangelung an Alternativen, weil WhatsApp war wohl nicht oder so.
Ja, dazu fällt mir auch Heinrich Alberts ein, der...
beim HSV gespielt hat, ne?
Ja, nachdem er Bürgermeister in Berlin war. Genau. The Hammer. Der hatte sich bei der Entführung von der Bewegung 2. Juni als Austauschgeisel hatte er sich zur Verfügung gestellt und gab dann in Aden das Codewort auch durch. Und das war so ein Tag, so wunderschön wie heute.
Okay. Gesungen?
Nein. Wow. Nein, und die Leute wussten das natürlich nicht, um was es ging, weil er vorher so einen Text vorlesen musste und das endete mit diesem Halbsatz. Und jetzt, wo man es weiß und sich, das gibt's ja alles auf YouTube zu gucken, merkt man schon, das ist irgendwie, das passt da jetzt auch vom Versmaß nicht ganz rein.
Okay. Machst du nochmal auf den gleichen Button drücken?
Sehr gerne.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal ein A-Moll bitte. Nochmal bitte. Das ist er!
Aber jetzt merke ich gerade, so ein bisschen aufständisch bin ich hier auch. Ich bin nämlich gerade verliebt.
Oha.
In eine Stimme.
Ja.
Und es ist die Stimme einer schottischen Sängerin, Songwriterin von Amy MacDonald.
Ja, mir würde keine andere einfallen.
Nicht offen gestanden. Aber gut. Ich finde das großartig.
Mr. Rock'n'Roll.
Genau. This is the life, slow it down, ein paar Sachen hat sie, Footballer's Wife.
Ja. Und so. Sehr jung, ne, glaube ich.
So alt wie ich.
Ja, aber sehr jung angefangen. Die Dame ist irgendwie seit 20 Jahren am Start.
Ja, und die ist super. Ich finde die super. Wie kam ich wieder drauf? Wir saßen, also die Regel, es gibt, wenn wir mich mit dem einen Bekannten reise und wir sind in, sag ich mal, Kneipennähe, dann gibt es eine Regel, außer wenn gegessen wird, nur ein Pint.
Okay.
Pro Pub. Das ist jetzt.
Oh Gott.
Ist stressig?
Ihr habt euch doch total überfressen.
Jedes Mal zwei.
Was ist denn Essen?
Ja.
Erdnüsse?
Nee. Nein, also.
Ja, verstehe.
Pro Pub ein Bier. Ausnahme ist, man isst, dann darf es auch zwei sein. Gibt bestimmt auch noch Rückausnahmen, man will nicht mehr gehen und so, aber erstmal ist das so die Regel. Und das ist. In Dingel zum Beispiel haben wir uns eine kleine Destille angeguckt. Die machen da Whisky, den man auch hier kaufen kann. Und der ist auch gar nicht so schlecht. Man hat auch wirklich das Gefühl, die machen den dann noch wirklich. Und dann trat ich irgendwann an den Guide daran und sagte so, Diggi, wir sind hier eine Nacht. Wo gehen wir denn hier was essen und was trinken? Wenn du das in Lüneburg und Hamburg machst, dann werden die Restaurants empfohlen. Danach kann man da noch einen Cocktail trinken und da soll einen guten Ausblick. Und er hat mir dann einfach eine Route durch die Stadt gemalt auf dem Handy, wie man denn den Berg hoch, also wenn man den Berg hoch geht, wann man einmal nach links geht, dann die lange Main Street wieder runterfällt, damit es nicht so schwer wird.
Ja.
Ich sagte, Alter. Und er hat damit 12 Pubs gezeigt, wo man reingehen müsste. Manche hat er auch explizit ausgelassen. Und das war eher so die Empfehlung zu sagen, da gehst du nicht rein, weil die allen anderen waren, ja, approved.
Ja.
12 Pubs. 12 mal 0,6.
So. Es gibt so eine ganz frühe Joko und Klaas-Folge, wo ich glaube, Joko in jeder Kneipe ein Bier trinken muss.
Das haben wir auch schon mal in Manchester gespielt, auf dem Weg zum Stadion. Zum Glück sind wir früh genug losgegangen, weil sonst... Nun ja, der Abend wurde später und es war relativ viel Live-Musik in den Pubs, was immer toll ist.
Finde ich auch.
Und es gibt irgendwo mein Großer spielt viel Minecraft, ich kenne das ja früher auch noch von Call of Duty und so, so ein Spawn-Punkt, ne? Also irgendwo spawnen diese Menschen mit tätowierten Unterarmen, ein bisschen schwarz, also schwarzes T-Shirt, ein bisschen zu füllig, Vollbart und Gitarre.
Ja.
Und die tauschen dann ja, ist über so ein Ringtauschsystem, dann geht der eine in den nächsten Pub und sagt, abschlagen, du musst einen weiter. Auch eine Art Deep Speed Dating.
Und spielen gegen Hutgeld.
Nee, die sind, glaube ich, engagiert von den Pubs.
Ah, okay.
Ja. Zu Speed Dating fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe gesehen auf einem Volksfest, das ein Riesenrad hatte, dass die örtlich ansässige IHK zu einem Speed Dating um einen Ausbildungsplatz im Riesenrad dazu einlädt.
Okay.
Wie schlimm ist das denn? Also ich meine, aufzustehen von einem Gespräch, was man nicht weiterführen will, und aus der Tür zu gehen, ist schon mal gut. Aber du bist dann einfach diese 5 Minuten gefangen mit einem wildfremden Menschen. Ja. Und die Situation ist ja auch so, kannst du auch sagen, wir gehen jetzt auf dem Schiff mit Welle. Bei Höhe und Seetauglichkeit und unter, wir machen keine Fenster im Raum und so. Also es ist ja auf jeden Fall ein angstbehafteter Raum für viele Menschen. Höhe.
Ja, ich bin...
Ist das nicht das Gegenteil von Inklusion?
Ich bin ja ein visuell veranlagter Mensch. Ich stelle mir vor, das Gespräch stockt und kommt komplett zum Erliegen und man ist ganz oben, wenn es dann hält und es man schaukelt leicht, so ein bisschen.
Ein bisschen quietscht es auch. Ja.
Und ein bisschen Wind.
Aber immerhin kann man von oben sagen, ach, schauen Sie mal hier. Ja. Wissen Sie da hinten.
Das wäre der Moment, wo ich mir auf dem Hamburger Dom dann doch Teile des St. Pauli-Spiels angucken würde.
Also Entschuldigung, also wirklich so eine bescheuerte Idee, das zu machen. Wo war ich? Pubs, Musik, Live-Musik. Also spawnte wieder so ein Gitarrenspieler.
Ja, du hattest wie viele der 12 hinter dir?
Ja, das war kurz vor Schluss.
Ja.
Aber deswegen hatte ich ja schon einen Rückblick über den Tag oder den Abend. Und es wurde in jedem Pub, also ich habe auch, das ist so eine Shuffle-Playlist, die irgendwie die gehst 3 Wochen in Ausbildung, kennst die 12 Lieder und dann geht's in beliebiger Reihenfolge. Es wurde immer This is Alive von Amy McDonald gespielt.
Okay.
Immer, immer. Was ich verwunderlich finde, weil die Iren mit den Schotten,
ja, okay,
weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, sie haben einen gemeinsamen Feind.
Genau. Und ich hatte halt dieses Lied, kennt man ja auch, das ist ja auch ein Radio-Ding und so. Man kennt dieses Lied, man kennt ja auch, denke ich mal, Amy McDonald. Und diese Stimme ist ja schon markant. Die ist ja schon, und sie hat ja auch einen harten Akzent.
Ja, ja, ja.
Der so richtig schottischen Akzent. Und da gibt's bestimmt noch eine Unterteilung, aber so wie wenn du sagst, Florian Silbereisen hat auch ein Idiom drin.
Ja.
Und so ist das bei ihr auch. Ich erinnerte mich, als ich dieses Lied hörte, dann wieder daran, dass sie sehr gerne, auch schon relativ häufig, die Nationalhymne der Schotten vor Rugby, Fußball, was auch immer spielen, live vortrug, also unsere Sarah Connor.
Ja.
Und und dann habe ich mich aber irgendwie gefragt, warte mal, Schottland Nationalhymne ist doch God Save the Queen.
Ja.
Oder The King.
Naja.
So. Und Schottland hat genau diese Nationalhymne. Offiziell ist die Nationalhymne, weil
United
Kingdom ist das God Save the, wählen Sie jetzt, wer gerade dran ist. Es gibt aber inoffizielle Nationalhymnen.
Genau. Ja.
Mhm. Unter anderem halt eben Flower of Scotland.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt bei YouTube, dann ist das irgendwie ein Fußballspiel, Schottland gegen weiß ich nicht. Und das ist, muss so 2008, 2009, 2010 gewesen sein. Und es kommt zu einer sie singt eine Textzeile, dann ist kurz Stille und die irgendwas rufen nie. Und dann geht's weiter. Und wir können das ja vielleicht im Nachtrag nochmal einspielen oder so. Aber es ist ein Kampflied.
Ja.
Und ich muss mal kurz A Flower of Scotland, when we will see your like again und so weiter. Your wee bit hill and glen, das ist so ein schottisches, keine Ahnung, and stood against him, proud Edward's army, and sent him homeward to think again.
Ja.
Also wir standen gegen Edward's Armee, haben ihn nach Hause geschickt, damit er nochmal drüber nachdenkt. Und wenn sie die Zeile singt, against him, proud Edward's army, singt das ganze Stadion, against who?
Ja, okay.
Also so im Sinne von, bitte? Wie bitte?
Und das ist aber Schlacht bei irgendwas Highlander oder so?
Braveheart, genau.
So. Braveheart, Bruce, das meinte ich,
Bruce Dings da.
Genau. Ja, ja.
Genau, das gibt's auch noch eine andere inoffizielle Hymne, das ist Bruce the Brave, glaube ich. Auf jeden Fall singt sie das total toll und sie hat auch all dieses hart Schottische dadurch symbolisiert, dass ihr Mikrofon Stein besetzt, die das schottische Kreuz drauf hat.
Ja.
Und deswegen, seitdem ich wieder da bin, nerv ich alle mit Amy MacDonald, mit Live-Versionen und
so. Darf ich kurz zusammenfassen? Nachdem du 12-mal dieses Lied von Männern gesungen gehört hast, hast du dich in die Stimme von Amy MacDonald verliebt.
Genau.
Weil ich denke, jetzt einmal richtig.
Genau. Und sie hat auch ganz toll, und das wurde auch viel gespielt, von Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
Okay.
Was auch viel dargeboten wurde. Und da bin ich wollte eigentlich zu dem einen Typen, dann irgendwann war ich so weit, wäre ich fast hingegangen und gesagt, von wem spielst du denn das gerade? Von Amy oder von Bruce?
Ah.
Ja. Nein, Amy MacDonald sollte mal, also ich bringe, glaube ich, gerade auch wieder was raus, aber ich finde dies ganz toll, dass sie dann diese Flower of Scotland singt, was mich dann zur Nationalhymne Irlands brachte.
Ja.
Die irisch ist. Also Soldiers irgendwas. Soldiers Song, glaube ich. Hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber Nationalhymnen wollte ich auch noch mal bei uns auf die Themenliste packen.
Ja, ja, da.
Für irgendwann mal. Aber Proud Edward's Army Against Who, finde ich witzig.
Ja, zu Irland kann ich nur sagen, ich habe festgestellt, dass die Iren auch eine Version gemacht haben von an der Nordseeküste.
Oh.
Nein, das ist andersrum. Kennst du das nicht?
Ja.
Ich habe das irgendwann mal in Irish Irland
Nova.
Gehört.
Irish und Nova.
Ja, das ist.
Werder Bremen hat das auch gemacht. Bei Werder Bremen.
Ja, genau.
Da killt das die ist, Wand.
Das ist halt so Wild Rover.
Genau.
Und ich habe das irgendwann mal in Irland gehört und summte für mich im Kopf eben und dachte mir, mein Gott, bin ich degeneriert.
Ja, ja. Pubs sind eine tolle Einrichtung.
Ja.
Es ist natürlich auch alles nicht gesund, was man da macht und so, aber es ist einfach ein sehr heimeliger Raum. Wir haben auch ein bisschen Fußball geguckt, das waren irgendwie Champions League-Spiele. Das war wirklich ganz, ganz nett.
Und
Irland ist auch nochmal anders als Schottland tatsächlich. Also Schottland ist das schon mehr so ein, kann man nicht verallgemeinern, eine Kneipe in Bayern und eine Kneipe in Schleswig-Holstein und so ist auch unterschiedlich, aber in Irland ist das noch mehr so, ich gehe da mal hin und guck mal, wer da ist. Und in Schottland ist das irgendwie noch mehr so, man ist gezielter da, weiß ich nicht. Also es ist ein etwas lockerer Raum.
Okay, ich finde ganz grundsätzlich, das haben Tatsache alle oder die allermeisten Pubs der britischen Inseln so, dass sie wahnsinnig viel gemütlicher sind als bei uns Kneipen. Du hast zumeist einen Teppich drin. Ich finde es auch Tatsache, am Anfang muss man sich dran gewöhnen, aber dass man sich die Getränke holt, hat auch etwas sehr Integratives, sehr sich, ich will nicht sagen sich einbringen, aber es ist was anderes, als wenn du dich irgendwo hinlümmelst und dann muss einer vorbeikommen und erstmal fragen, was willst du denn und dann nochmal kommen, sondern du gehst halt hin und das ist, weil du ja stellst dich einmal beim Wirt vor sozusagen.
Ist ja auch klar, was man da macht.
Ja.
Also so und das ist, genau und in Schottland ist es eher so, dass man dann da auch eher nochmal, es gibt die Chance auch einen Wein zu bekommen oder ein Softgetränk, das ist in irischen Pubs auf dem Land nicht so.
Ja.
Das gibt's nicht. Ja. Du kannst dir aus diesen 12 Hähnen, was für ein geiles Angebot, was
aussuchen. Ja, wenn Kinder da sind, dafür gibt's ja die kleinen Gläser.
Genau. Ja, genau. So. Ja. Ja, ja. Amy MacDonald.
Ja.
Flower of Scotland. Ist halt auch geil, wenn so ein ganzes Stadion ernsthaft mitsingt, ne?
Klar. Ja, das ist auch, ach, ich hatte deine Rubrik ja, die mich ja sehr angefixt hat, mit dem Trommelpeter, da war ich auch bei den Stadionhymnen und da werde ich auch noch mal welche. Es gibt nämlich eine, die ich jetzt nicht spoilern werde, aber meine absolute Lieblingshymne.
Gut.
Und es ist nicht You Never Walk Alone. Sicher nicht.
Ist es von Scooter?
Es ist nicht von Scooter. Aber ich möchte von dir ja noch viel mehr wissen, nämlich
bitte?
Wie steht es um deine Hurling-Fähigkeiten?
Was für ein Scheißsport. Also, ich war im Croke Park.
Ja.
Ich war auch im Museum.
So, also man muss dazu sagen, es gibt in Irland neben Football und Rugby.
Die es eigentlich gar nicht gibt.
Ja.
Offiziell gibt es das nicht.
Ja.
Gibt es urirische Sportarten.
Ja.
Gaelic Football, Hurling, Handball und weiß ich nicht mehr. Das letzte ist auch, glaube ich, nicht so populär. Und es gibt seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts müsste es die GAA geben oder seit 1887, 88, irgendwie sowas.
Ja, und
die
Teil Gaelic, von der Nationalbewegung, ja.
Genau, und die Gaelic Athletic Association ist der Breitensportverband, der diese uririschen Sportarten, ich sag mal im besten Sinne, bewahrt und fördert. Also in jedem Kaff, überall wo eine Kirche ist, das hat uns der Guide gesagt, überall wo eine Kirche auf dem Dorf steht, gibt es auch einen GAA-Club.
Ah, cool.
Weil das eng miteinander verwoben ist.
Ja, das Kircheträgerin von National ist ja nicht so selten.
Ja, Träger, aber ist auf jeden Fall eng. Also ob die jetzt das tragen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine der größten.
Na, kulturell meine ich.
Kulturell,
nicht gelebt, sondern, also ich meine, das sind ja alles Nationalkirchen. Also schottische Nationalkirche, irische Nationalkirche, die sind dann sehr katholisch, aber das ist ja die katholische Kirche, aber die englische Nationalkirche mit dem König als obersten
Chefhauptmann.
Ja. Und das katholisch Sein der Iren hat ja wahnsinnig viel mit Nationalstolz zu tun.
Das begegnet einem tatsächlich auch überall. Also alles, was so die Engländer angeht, wird immer mit Jahreszahlen belegt und Easter. Easter Riots oder wie die Easter Osteraufstand, weiß ich gar nicht, wie die das dann nennen, 1920. Das ist im kollektiven Gedächtnis und auch in der, also quasi im täglichen, wenn du dich mit Geschichte auseinandersetzt, kommt das immer. Die blöden Engländer. Und diese GAA ist dafür da, dass dieser Breitensport, ich würde mal sagen, so inklusiv sind die auch nicht. Also die wollen eigentlich sämtliche anderen schädlichen Einflüsse, was Sportarten angeht, von außen abhalten.
Ja.
Die haben ein Sportfeld seit vielen, 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 vielen Jahrzehnten. Das müsste auch bei Jahrhundertwende, vorvergangene Jahrhundertwende gewesen sein. Und das wurde dann, ist der Croke Park und der wurde immer weiter ausgebaut bis heute zum dritt- oder viertgrößten Stadion Europas.
Riesengroß.
Über 80.000 Leute. Ja. Das sieht gar nicht so aus, wenn man drin steht, aber das Feld ist halt viel größer, weil die Sportarten anders als Fußball. Ich glaube, die spielen auf 140 mal 70 oder so. Also müsste das Doppelte sein von einem Fußballgrundfläche. Und deswegen passen da so viele Leute rein. Und es werden halt vier Sportarten sind innerhalb der GAA organisiert. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen dürfen auch nur zwei dieser Sportarten im Croke Park ausgetragen werden. Cricket hat da nichts zu suchen. Das geht auch nicht mit
Klar.
der
Klar. Cricket ist Englisch.
Und Rugby. Es gab Rugby-Spiele, weil aber das eigentliche Rugby-Stadion gesperrt ist und da wussten sie nicht wohin und dann war es ausnahmsweise erlaubt, dass im Croke Park ein englischer Sport betrieben wird.
Weil Rugby auch englisch ist?
Okay. Super englisch. Cricket und Rugby brauchst mit denen nicht so unbedingt sprechen.
Ja, okay.
Das ist denen nix. Und es findet jetzt das NFL-Game in der nächsten Saison dort statt.
Ja.
Passt ja auch mit den Spielfeldmaßen und diesen komischen. So. Gaelic Football und Hurling sind, man muss sich das angucken, um es zu verstehen.
Absolut.
Es ist auf eine Art und Weise regelfrei.
Ja, ich hab Gaelic Football gesehen, live, in so einem Dorf.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, warum baue ich hier so ein Riesenstadion hin in dieses kleine Dorf?
Ja.
Und dann hatten wir das mit Zeitverschiebung und so. Auf jeden Fall, wir waren zu früh da, was wir dann auch wussten, das war auch nicht schlimm. Und dann saßen da so noch so 150 Leute. Und bums, zum Anpfiff saßen da mal, keine Ahnung, 12.000, 13.000 Menschen auf dem Dorf. Es war unfassbar.
Und diese Sportart ist von einer ungewöhnlichen Anmutung. Also Gaelic Football ist so eine Art, ich sag mal, so eine Mischung aus Fußball und Volleyball.
Ja,
so ganz grob.
Ist auch ein bisschen Handball mit drin. Und
alles.
So.
Also man darf alles.
Ja.
Es geht nur darum, den Ball zwischen zwei Stangen, die über einem, sagen wir, ungefähr Fußballtor weit in die Höhe ragen, durchzuschießen, durchzubringen.
Oder ins Tor.
Oben drüber ein Punkt, ins Netz drei.
Ja.
Es sei denn, du hast von sehr weit weggeschossen, es fliegt oben drüber dann zwei.
Geil.
Und es ist im Prinzip alles erlaubt. Alle sollten überleben, aber ansonsten ist alles erlaubt. Das finde ich bei so einem Rugby-ähnlichen Sport.
Ja.
Okay.
Ja.
Beim Hurling hast du einen Knüppel mit einem flachen Ende, das so ein bisschen aussieht dann wie so, also es ist irgendwie so eine Mischung aus Baseballschläger und Cricket-Rack.
Aber auch ein bisschen Hockey, also das hat es, glaube ich, unten
Golf, so. Golf auch, es hat so eine Kurve. Es sieht so ist halt, also man kann, glaube ich, diverse schlimme Verletzungen damit zufügen. Und auch da, man spielt das mit einer Art Baseball, also mit einem harten mit außenliegenden Nähten versehenen Ball. Und da ist das gleiche Spiel eigentlich, die gleiche Regel, ins Tor oder oben drüber, aber eben Ball geschlagen. Man darf alles machen, wie der Guide sagte, nur nicht von hinten auf den Kopf mit dem Ding, mit diesem Holzschnitt. Irre. Dann hat sie uns ein Video gezeigt, so ein kurzes Video, wo ich schon finde, das ist eine relativ brutale Angelegenheit. Also Englisch würde ich fast sagen, was so Vinnie Jones-mäßig Fußballspieler anging früher, Leeds United.
Ja.
Das ist echt, die hauen sich richtig auf die Glocke. Also richtig sportlich, muss man sagen. Das Tolle an diesem Croke Park ist, weil es Breitensport ist, betrifft es halt einfach fast jeden. Also jedes irische Kind hat eine dieser vier Sportarten gespielt. Die fangen mit 4 an, irgendwie Hurling zu spielen. Da wird gar nicht gefragt, willst du Fußball spielen oder Tennis? Gibt's nicht. Das spielst du in deinem Sportverein neben der Kirche. Und im September sind die Finalspiele.
Ja, die sind immer im Croke Park.
Immer im Croke Park. Ja. Da sind immer 80.000 Leute oder 200.000 Leute vorher in den Pubs überall und jeder, also du hast wie in Deutschland auch, du hast deinen Verein und dann hast du deinen Landesverband oder deinen nächstgrößeren Verband. Ja. Und davon gibt es in Irland 16 oder 20 oder irgendwie so. Relativ viele.
Ja, für so ein kleines Land.
Für so ein kleines Land. Nordirland gehört übrigens auch dazu.
Ja, das ist beim Fußball genauso. So, also der Verein, dem ich ein bisschen beobachte im irischen Fußball,
Derry,
ist Derry City und die spielen in der irischen Liga.
Genau, ja. Der kleine Einschub, wir waren in den Katakomben und auch in den Umkleidekabinen, die natürlich nicht wie in normalen Stadien unterschiedlich groß sind. Du hast ja immer diese Gästekabine
und der
Trainer kann nicht alle gleichzeitig sehen und so. Die sind halt alle gleich groß, weil es das Nationalstadion ist. Und da hing in der Kabine hing für jedes County das Trikot.
Ja.
Alle.
Cool.
Das war mega geil. Und das Tolle ist, die Trikots sind die gleichen für jede Sportart, Männlein, Weiblein, Kinder. Also du kommst aus deinem Dorfverein, wirst dann irgendwie gecastet in den County, irgendwann wie so eine Landesauswahl. Und dann spielst du mit dieser Landesauswahl dann so eine Finalrunde und vielleicht kommst du in Croke Park dann zum Ende. Aber alle haben das gleiche Trikot an. Du siehst dann, der kommt aus Kerry, der kommt aus Limerick, der kommt aus Derry, der kommt aus Cork. Das ist cool. Und da das Breitensport ist, gibt es keine Wechsel. Du musst da spielen, wo du geboren bist.
Ah.
Das heißt, wenn du aus Cork kommst, arbeitest aber in Dublin, musst du nach Cork fahren, um da zu trainieren und zu spielen.
Okay.
Du kannst nicht sagen, ich wechsle jetzt ins County Dublin. Und das macht es natürlich noch
klar.
Dann sind wir fast so wie in Siena mit dem Palio.
Ja.
Wo du sagst, die Roten, die Grünen, die Blauen.
Also bei diesem Palio, da geht es ja um die Stadtteile. Und da sind ja die Wappen auch sehr alt, sehr historisch und so gar nicht Logo-like.
Richtig.
Und so ist es, finde ich, bei diesen Vereinen auch. Die haben schon mal Namen, die 2 Zeilen brauchen.
Weil sie auch auf Gälisch sind. Also da steht man vor und sagt.
Und dann haben die Wappen, die auch, auch wenn ich da nicht in der Szene drin bin, aber die ein bisschen nach Hogwarts aussehen.
Ja, stimmt. Manche ja. Genau, also die spielen dann, die kommen dann alle zusammen im September und spielen die Finals. Und zwar Jugendmannschaften, Frauen und Herren mal 4 Sportarten, beziehungsweise mal 2 Sportarten. Hammer. 2 werden da gespielt. Und das muss unfassbar sein. Ich habe die dann gefragt, ob man da irgendwie eine Chance hat, sich das mal anzugucken. Hat sie gesagt, ja, bist du Irre, hast du einen Verein, kannst du da fragen.
Ja, okay.
Und dann werden so Tickets verteilt.
Okay,
ne?
Okay.
Pro Verein kriegst du halt dann eben dein Kontingent. Und die dann im Finale sind, kriegen ein bisschen mehr. Aber das muss der Hammer sein. Und das ist dann auch, wenn du gewinnst, bist für immer Olympiasieg.
Ja, das glaube ich, weil es eine ganz andere Bedeutung hat, weit über den Fußball hinaus, oder über die Sportart hinaus. Aber ich hatte das sowohl in diesem Museum, auch das, was du sagst mit den Trikots, also ich habe dieses Museum auch einmal besucht, und auch dieses Spiel, das ich gesehen habe, das waren schon Gegner auf dem Spielfeld, aber man war sich in der Sache irgendwie. Also das war irgendwie das hatte was Rivalisierendes, ohne dass es aggressiv oder ähnliches war.
Ich kenne das ja vom Handball. Da sitzen auch in Kiel Leute mit dem Flensburg-Trikot zwischen Kielern.
Ja.
Das ist natürlich im Fußball gänzlich undenkbar, außer, weiß ich nicht, du hast wo es völlig egal ist. Ne? Du sitzt auf der Haupttribüne, sitzt alles durcheinander. Aber wenn du jetzt sagst, ich gehe mit dem Hansa Rostock-Trikot mal gucken, was die Dresdner da drüben machen, das machst du nicht. Und das
nur einmal.
Und auch außerhalb des Stadions wird das hart getrennt. Aber da alle da zusammenkommen und alle diese gleiche Idee von diesem Sport haben, gibt es auch zum Beispiel nach dem Spiel, und die hauen sich ja wirklich auf die Glocke. Ich kenne das vom Handball ja auch. Da gibt's richtig,
ja,
so, und findest den einen noch mal ein bisschen döver als den anderen. Aber danach ist das, alle ziehen sich um, alle packen ihre Taschen in den Bus und dann wird in einen gemeinsamen Raum gegangen, wo es Essen und Trinken gibt. Und das ist toll.
Ja.
Und da haben sie so einen riesen, wie heißt denn das, Kronleuchterartig von der Decke hängen mit diesen Gaelic Football Bällen und mit diesen kleinen Hurlingbällen, die hängen so dann so drapiert runter und die können die Farbe wechseln. Und wenn ein Finaltag ist, sind dann die einen Farben so und die Farben der Finalteams.
So wie bei der Allianz Arena, nur ein Geil.
Genau. Sie hoffen, dass das eine Team nie ins Finale kommt, weil die sind schwarz. Ja, nee, das ist wirklich ganz, das muss man sich vielleicht nicht im Croke Park angucken. Obwohl, ab Mai spielen sie auch regelmäßig im Croke Park. Also da spielt, glaube ich, weiß nicht, ob Dublin da zu Hause spielt oder so.
Ja, okay.
Dann kriegt man da wohl auch Karten, nur an dem Finalwochenende. Nein.
Ja, klar. Nein.
Der Papst war schon da, die haben nur 2 Konzerte dieses Jahr. Also die sind wirklich sehr, sehr restriktiv, wer da rein darf. Dieses Jahr ist es, glaube ich, Oasis und irgendwer noch.
Ja, so. Das sind ja auch gebürtige Iren, wenn ich das richtig sehe.
Fast.
Ja, also mehr England, obwohl, als die geht nicht.
Obwohl Manchester und Birmingham sind, glaube ich, also so wie sie das ausdrückte, die uns da durch die Gegend führte, quasi irisch. Also Manchester und Birmingham sind wohl so richtige, große, fette irische Enklaven. Und London auch. Und es gibt neben den ganzen County-Trikots, hängen 2 andere Trikots noch da.
HV.
HV?
Ja.
Genau. Und zwar das GAA-Trikot des New York-Clubs.
Ah ja, okay.
Und London.
Ja, okay, kann ich. Ja, ja.
Und die
Auswanderer
halt. Hängen da halt auch noch, ja, mit, ja, drin.
Und das gibt Vereine, die da am Spielbetrieb teilnehmen aus New York?
Nee, die Amis spielen eine eigene Liga.
Ja,
okay. Ich weiß nicht, ob die mal rüberkommen oder so. Und ich glaube, die Engländer auch. Also es gibt ja auch sonst noch mehr GAA-Clubs als die. Aber das ist sozusagen die repräsentativ hängende. Gibt
bestimmt auch in Deutschland irgendwas. Bestimmt. Irgendwelche Irland-Fans, die dann, und ich bin mir sicher, dass die ihren,
ich sag mal so,
mit nicht so irre viel Respekt drauf gucken.
Ja, wie, vielleicht ist das so, nicht in der Nähe einer Kirche, einer katholischen Kirche ist ein Club, sondern in der Nähe eines Pubs ist auch ein GAA-Club vielleicht.
Ja,
okay. Keine Ahnung. Ganz toll. Ist toll.
Ja, ich war mal ganz in der Nähe des Stadions in einem Pub und dort gab es also auch den örtlichen Fußballverein, den man unterstützte und so, und dann waren eben auch alle GAA-Sportarten. Also das waren, die hatten für alles sozusagen ihr Team. Und,
ja. Tja.
Sehr schön. Wo steht das Kraftfahrzeug jetzt?
In Dublin wieder.
Und wird wohin bewegt?
Tja, kommt ein bisschen auf die Reisegruppe an.
Ja.
Ich würde mich aber langsam so Richtung Schottland rüber orientieren, weil ich will ja eigentlich zu den Orkneys.
Verstehe ich. Ich empfehle sehr, und das werde ich hier auch noch umfangreich besprechen, aber ich wollte das nicht in deiner Irland-Sonderfolge bringen, noch über Derry reden,
ja,
wollen.
Also ich möchte gerne, also ich bin ja den Wild Atlantic Way, das muss ich noch so sagen, den Ring of Kerry bin ich gefahren. Der Ring of Kerry ist eine Scenic Route von Kilnerney, fährst du so eine Runde halt.
Kilkenny ist, glaube ich, im Süden, ne?
Killarney.
Sagt man.
Killarney ist der Ort, an dem es losgeht, so. Der ist Teil des Ring of Kerry und Kilkenny ist auf dem Weg dahin, ja. Man, okay, kann dahin fahren.
Ja.
Und das ist von einem Landschaftswechsel, also du stehst im Regenwald.
Ja.
Du stehst auf einem Hochplateau. Du stehst an 3 Meter hohen Cliffs. Du stehst, es ist irre. Also alles in einem Tag. Das ist eine unfassbar schöne Route. Ich glaube nur, dass ab jetzt die Route schwieriger wird. Wegen Bussen, Motorrädern, anderen Autos. Also
Overtourism, ne? Ja.
Und wenn du schon durch so einen Ort wie Dingle dann durchfährst, Dingle gehört nicht dazu, das ist die nächste Halbinsel, aber wenn du durch die Orte durchfährst und die streichen ihre Häuser gerade noch neu und hängen neue Plakate auf, dann weißt du.
Deswegen empfehle ich ja Nordirland, denn es ist dort auch sehr, sehr schön. Ich erinnere mich eben an Orte, wo ich Ähnliches von schwärmen könnte. Und nach Nordirland verirrt sich halt niemand.
Ja, also du hast mir ja schon mal was von Derry erzählt. Ich war in Belfast, aber Derry würde ich gerne, glaube ich, auch nochmal machen. Und ich will zu diesen Basalt, zu dieser Basaltsteinküste Giant Steps, irgendwie gibt es da vulkanisch,
okay,
vulkanisch entstandene Basaltsäulen.
Dover, klar. Auf Rügen. Dover auf Rügen.
Ja, ja, mal gucken. Also ich, wie gesagt, Ziel eigentlich dieses Jahr ist, deswegen steht er ja auch auf den Inseln. Ich möchte eigentlich nach Nordschottland.
Okay.
Isle of Skye und dann zu den Orkneys. Mal schauen, wann ich wieder kann.
Ja. Ja, Skye ist immer gut, auch in den kommenden Jahren die Übertragungsrechte.
Sehr gut, ja. Ich war da schon mal, ich möchte aber unbedingt wieder hin, weil...
Ich war auch einmal
auf... Natur ist großartig.
Ja, auf den inneren Hybriden Isle of Skye, ja, in Portree.
Ja, genau. Und dann gibt es ja noch Uig,
ja,
und solche schönen Sachen.
Ja, in Portree war ich in einem ganz kleinen Airbnb. Jeweils nur zwei Zimmer im Erdgeschoss und im ersten, in der ersten Etage. Und dort saßen wir dann so zweit und der Nordatlantik sagte Hallo, weil es direkt an der Küste war. Es war total romantisch und urig, war toll.
Ja, ich mag sowas ja. Für mich muss es auch nicht warm sein. Also wir hatten top, 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 top Wetter. Die sind alle ausgerastet. Die sind quasi nackt rumgelaufen bei 23 Grad und Sonne.
Naja, gut. Das sind Briten.
Ja. Oh, das sind Iren. Ja, aber ich setze meinen Pin nochmal eben.
Ja, sehr gern.
Und zwar setze ich den nach Dingle. Also Dingle ist nett und es gibt eine unfassbare Pappdichte. Ich meine, das ist ein Kaff. Da wohnen, also ich lasse mich lügen, 4000 Leute und die haben 16, 18, 25 Pubs. Die Dingle Distillery ist etwas westlich gelegen, ist eine Distille, die man abnimmt, dass die wirklich ernsthaft noch selber da was brennen. Und die Führung hat 30 Euro gekostet. War total nett, total interessant. Natürlich, wenn man eine Whisky-Brennerei mal gesehen hat, kennt man die Story in jeder anderen auch. Wir hatten das an einem Tag gemacht, am nächsten Tag hatten wir die in Tullamore.
Mhm. Ja, das sagt einem auch was, ne?
Andere Welt. Tullamore Dew ist, glaube ich, der zweitbestverkaufte irische Whisky nach Jameson.
Ich habe von so etwas.
Die haben die Geschichte, das ist aber auch interessant, die haben da, wir waren in einem Lagerhaus, Hinrich, in einem eins von 15 Lagerhäusern, wo die ihre Fässer drin haben.
Ja, aber was die müssen doch auch 15 Jahre, ist doch irgendwie Minimum oder so, ne?
Aber das war wirklich, also in Dingle war das auch interessant, die haben das irgendwo anders eingelagert, aber die haben da wirklich, das ist wie ein Hochsicherheitstrakt, Handy abgeben, alles weg und du kommst, ich denke, was machen die hier für ein Klimbim, ne? Jetzt bei Tullamore.
Ja.
Dann kommst du in so eine riesige Halle rein und da stehen 25 Meter hoch, stehen diese Fässer auf Paletten gestapelt und es gibt, also je länger der Whisky in dem Fass ist, desto weniger wird er ja, weil es verliert ja pro Jahr ungefähr 2 bis je nachdem Prozent.
Okay, ja.
Und das nennt man dann, ich glaube, Angel's Cut oder irgendwie sowas.
Ja, das genau, das habe ich einfach mal
und
gehört.
Und das riecht da drin nach diesen...
Lecker.
Also der Whisky selber, den muss man mögen, ne? Aber dieser Geruch von dem Holz und dieses... Das war wirklich geil. Aber dennoch, fahrt von mir aus alle nach Tullamore. Guckt euch das an. Das ist eine komplett aus dem Boden gestampfte neue Anlage, weil die wieder dahin gekommen ist. Und da hat jemand richtig Kohle in die Hand genommen. Ich glaube, er sagte was von 120 Millionen Euro, haben die da eine neue Produktionsstätte hingebaut. Ja. Ist mit Dingle nicht zu vergleichen. In Dingle muss man aufpassen, dass man das eine Fass nicht reinfällt, wo die Maische drin ist. Und das ist wirklich cool. Und dann kann man ganz gut drüben, wenn man bei Fungi vorbei ist, kann man in diversen Pubs sich verdingen. Insbesondere aufgefallen ist mir da Dick Max Pub. Du bist im Prinzip in einem Wohnhaus, wo sie vorne eine Bar reingebaut haben.
Geil.
Und das ist echt, echt nett. Ja, also der Pub, das wäre Dick Max Pub und die Dingle Distillery in Dingle, Westirland. County Kerry, glaube ich. Whatever. Schön da.
Sehr schön. Das heißt, du hattest eine gute Zeit.
Ja. Soll ich das noch weiter ausführen? Es war sehr gut. Schön, echt schön. Und Wetter war gut. Wenn das da jeden Tag geregnet hätte, wäre es nicht so schön gewesen.
Ja, aber das ist natürlich auch ein Vorteil von der irischen Insel. Wenn es dort jeden Tag regnet, sagst du, es ist halt Irland. Wenn es jeden Tag in Italien regnet, naja, das würdest du denen nicht verzeihen.
Die Transferfahrt war ja ab Betreten des englischen Insel Regen.
Ja.
Und man war dann in England und hat in Irland und hat gedacht, ja klar, ist ja grün hier, muss ja auch regnen.
Das heißt, du hattest genügend Zeit zum Spielen.
Zum Spielen?
Ja, du wolltest an die Dattelautomaten.
Die waren leider abgeschaltet.
Oh.
Weil ich irgendein Zeitfenster nicht, also das scheint auch noch reglementiert zu sein. Ich glaube, nach 22 Uhr durfte man nicht mehr. Oder irgendwie so. Und ich bin um 23 Uhr auf die Fähre oder um 21 Uhr irgendwas auf die Fähre gefahren. Und ich kam da an und ich wurde gesehen, ich wurde ausgehändigt bei der Auffahrt, ja. Habe so einen Plan gekriegt und habe gleich das erste, was ich geguckt habe, wo Slot.
Ja, aber
und dann so. Hin und dann, ja.
Nächstes Mal.
Ich glaube, die machen das, damit die Trucker auch ins Bett gehen. Ja, nächstes Mal, ja.
Ja, zum Thema Irland und Whisky und so weiter könnte ich jetzt mit meiner kleinen Derry-Geschichte weitermachen, aber ich möchte das Fass nicht aufmachen.
Ich glaube, ich rede nochmal über Irland, dann können wir das dann
machen. Sehr gut. Deswegen kommt mein Pin nach Deutschland. Genauer gesagt nach Hambach.
Zum Schloss?
Ja. Das Hambacher Schloss. Oberhalb von Diedesfeld in der Pfalz natürlich, am Ostrand des Pfälzerwaldes. Mhm. Dir fällt natürlich sofort etwas dazu ein.
1848, Schwarz und Gold.
Ja, ja. Schwarz und Gold, ja, aber nicht viel 48? Früher.
Nee, früher.
Das ist der Vormärz. Das ist, also es hat damit komplett zu tun, das liegt natürlich vollkommen richtig, aber es geht eben darum, dass das der Auslöser war. Nämlich das Hambacher Fest 1832, wo sich dann bei einem sechstägigen Nationalfest der Deutschen Menschen getroffen haben, 25.000, um für nationale Einheit, vor allen Dingen aber für Demokratie zu demonstrieren. Und haben das eben mit einem großen Fest gemacht, 1832. Und das war eben der sichtbare Auslöser der Demokratiebewegung des sogenannten Vormärz bis 1848. Und deswegen empfehle ich das Hambacher Schloss, weil sich in diesem Schloss, weitgehend eine Ruine, eine großartige Ausstellung zum Thema Demokratie in Deutschland und Demokratiebewegung in Deutschland befindet, die wirklich hochinteressant ist, und abgesehen davon ist es sehr schön gelegen. Auch da, ich glaube, ich erzählte das schon mal, aber was ich wirklich ganz tragisch finde, dort sind also große Banner angebracht mit Zitaten des Bundespräsidenten, weil die Rechten versucht haben, das zu ihrer Geschichte zu machen. Wenn Sie mal in die Ausstellung gegangen wären,
würde ich sagen, das passt doch eigentlich gar nicht.
Hätten Sie sich ein bisschen bilden können und hätten festgestellt, dass das Gegenteil gemeint war und dass nationalstaatliche Bestrebung keineswegs so konnotiert ist, wie wir das heute kennen, sondern eine linke Bewegung war. Eine reformatorische Bewegung, bei der man gesagt hat, wir wollen einen Nationalstaat haben, damit dieser Wahnsinn der Kleinstaaterei endlich aufhört und nicht damit das deutsche Nationale in dem Sinne, wie wir es heute oft verwenden.
Ja, es ist die Nationalflagge drauf, es ist rechts.
So, genau, ja. Genau. Übrigens, auf diesen, es gibt ein ganz berühmtes Bild und dort ist die Flagge eben andersrum.
Also, ne? Ja.
Weil es damals
nicht so wichtig war.
Und nee, nicht festgelegt war. Das konnte man so noch nicht sagen. Also die Farben sind ja insgesamt nicht willkürlich, aber es drängt sich jetzt nicht sofort auf. Ne? Also das ist ja, gibt so verschiedenste.
Ich kenne die Uniformerzählung.
Ja, genau. Das ist ja nun also Litauisches Korps, ne? Also schwarze Jacke, schwarze Jacke und dann
goldene Knöpfe, rote Schärpe oder irgendwie so.
Nee, goldene Schulterklappen, rote Schulterklappen, goldene Knöpfe. Knöpfe, ja so. Aber das ist ja recht. Also ist ja nun nicht so, dass Litauische Korps nun bei uns auch schon Grundschüler beschreiben können. Ja, und das Einzige, was an der Flagge dann eben bedeutend für uns ist eine Tricolore, also eine Gewaltenteilung. Ja, so, damit eine Abkehr. Ja, egal. Soweit sollte es gar nicht gehen.
Und dass
das
nicht Belgien geworden ist. Knapp
ja,
war es.
Ja, auch eine Tricolore, aber ein Königreich.
Durchgekippt, oder wie?
Nee, schon so gegründet worden. Das ist ja eins der letzten Nationalstaaten überhaupt von.
Ein Kunstobjekt, ne? Bisschen.
Ja.
Die sind sich doch gar nicht so grün, die Belgier.
Nee, schon, aber das ist also Kunstobjekt. Ja, also die hält nicht so wahnsinnig viel zusammen. Genau, man sagt ja immer so etwas scherzhaft, es gibt drei Teile. Flamen, Wallonen und Brüssel.
Ja. Ja, okay.
Ja, ja, und das ist auch der erste Herrscher. Das war natürlich auch irgendein deutscher, Leopold der Erste. Und sein Sohn Leopold der Zweite ist ja
Kongolese.
Genau.
Eigentlich. Oh Gott.
Kongolese. So weit wollte ich gerade gar nicht wieder abschweifen. Hambacher Schloss, eine großartige Ausstellung und eine schöne Wanderung den Berg hoch. Und das finden viele Leute, ist ein schönes Museum, eine Tagesstätte. Immerhin 200.000 Menschen kommen da jedes Jahr hin.
Mhm. Jo. Vielen Dank.
Mein Pin.
Eine Sache habe ich noch gelernt und damit beschließe ich heute meinen Beitrag. Ich fand Guinness immer...
Ja.
Guck mal, da trinkt schon wieder einer Guinness und da schon wieder. Wir waren dann im Guinness Storehouse, in dieser Disneyland-artigen Darbietung dieser Firma.
In dem großen Pint.
Ja, ja. Und oben auf der Dachterrasse, siebter Stock, kann man, das ist der einzige Ort, wo man, glaube ich, ernsthaft über Dublin gucken kann.
Ja.
Kriegt man dann sein unten erworbenes, kriegt man ja oben. Und auf dem Weg dahin kann man aber auch bei einer kleinen Verköstigung mitmachen, wo man so ein ganz kleines, so ein mini kleines Bierchen bekommt. Und die mit dem Mikrofon sagte dann, man darf nie nippen.
Weil?
Nicht nippen, weil dann ist es bitter. Man muss den ganzen Mund voll Guinness haben, runterschlucken und dann ist es gut. Ich so, ja, wenn die das sagt, dann mache ich das auch. Und dann habe ich an dem Tag noch 4,5 getrunken. Nach dem 4,5 war ich aber auch satt. Und seitdem mag ich Guinness. Das musste mir einer erklären, weil dieses Nippen kennt man ja, ne, mal eben so, oh, erfrischendes Bier, das ist ja nicht erfrischend.
Ja.
Und dann geht's dann doch.
Ja, ich habe diese Tour auch mal mitgemacht. Ich fand die Tour, die ist schon ganz nett gemacht.
Ja, aber ich stand so in der zweiten Etage und habe gedacht, sag mal, geht's noch?
Ja, ja.
Das ist ja wirklich Disneyland.
Ja, na klar. Na klar, das ist ja auch, naja, die Hauptsehenswürdigkeit dieser Stadt. Aber, und das ist ja meine Empfehlung immer, aber in dem Fall ja auch, Exit Through the Gift Shop.
Ja.
Der ist eindrucksvoll,
ja, bei Guinness. Ich habe da auch was gelassen. Yes. Ja, ich bin ja, fahr auf alles ab, was ein Tukan hat, ne, oder ist. Und da haben die ja ihr kleines Tierchen. Ich habe jetzt ein paar Tukan-Sachen.
Sehr schön.
Das wollte ich nur sagen. Wenn Sie einen Guinness trinken und mögen es bisher nicht, nehmen Sie den ganzen Mund voll, dann geht's.
Sehr gut.
Mehr als 4,5 schafft man nach einem guten Essen nicht.
Wieder was gelernt.
Ja.
Nun gut, dann haben wir es.
Ich denke.
Dann tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.